Psalm 51. Ist ein toller Psalm. Ist ein Psalm für alle Sünder in dem Raum hier. Ja.
Das ist für dich.
Dem Vorsänger ein Psalm von David, als der Prophet Nathan zu ihm kam, weil er zu Bathseba eingegangen war. Ja. Ich denke mal. Okay, tschüss. Nicht für dich. Gott liebt dich, Schatz. Okay, kennt wahrscheinlich jeder die Geschichte. Ich will sie jetzt nicht nochmal vorlesen, das würde jetzt echt einen Rahmen sprengen, aber mal vielleicht kurz anschneiden, damit wir wieder reinkommen. So. David nimmt sich Urlaub, ist gerade Krieg gegen die Ammoniter. Und er pennt den ganzen Tag in seinem Palast. Und am Abend, dann, als es dann spät wurde, so steht er von seiner Matte auf, denkt es langweilig, geht noch ein bisschen ein Walkout so, ne, auf seinem Dach, oben auf dem Palast, ein bisschen spazieren. Und was machst du, wenn es dunkel ist? In Fensterscheiben gucken. Ich weiß auch nicht, man macht es automatisch, oder? So tagsüber siehst du nur Fenster, aber wenn sobald das Licht brennt, so ist spannend, ne? So, wie sind Leute eingerichtet, ne? Was passiert da? Und ja, wie es halt mal so kommt, sieht er gerade eine schöne Frau, die sich gerade auszieht und gerade in die Wanne steigt, ne? Und da schön plätschert und badet. Und ja, und der zweite Fehler passiert, ne? Der erste, seinen Tag zu verpennen, weil da kann nichts Gutes bei rauskommen. Ne? In Sprüchen stehen eine Menge Verse zu dem Faulen. Und im Endeffekt habe ich mal so eine Studie gemacht, so alle Verse so rausgeschrieben und was das Resultat von Faulheit ist. Ne? Was in Sprüchen steht, ist einiges. Und im Grunde betrifft das alles. Das Geistliche, das Physische, ne? Das Seelische und auch das Denken und auch das Herz. So ein Aber der zweite Fehler ist, er beobachtet jetzt die schöne Frau. Ne? Wir alle kennen das, wir Männer zumindest, aber ich denke, bei Frauen ist es genauso. Wenn du einen schönen Menschen siehst, ne, dann denkt man entweder, oh, das ist ein schöner Mensch, und man geht weiter, ne, hat Gott schön gemacht, was weiß ich, oder man denkt sich, ah, da muss ich nochmal gucken, wie schön ist denn der Mensch? Oh, sehr schön, ne? Und wenn man anfängt, seinen Leidenschaften nachzugeben, dann fängt es an, faul zu werden. So wie ein Apfel, der fault. So. Das ist eine kleine Stelle und irgendwie fault es immer mehr. Und je mehr man der Leidenschaft nachgeht, desto größer wird der Schimmelpilz. Ne? Und nimmt die ganze Frucht ein. Und wir wissen das, wenn es fault, dann gärt's. Ne? Und wenn gärt, wenn es lang genug gärig ist, ist irgendwann macht es besoffen. Ne? Und man hat sich nicht mehr unter Kontrolle, sondern schwankt einfach durch seine Begierden. Ne, fällt in Sünde und kommt nicht mehr raus von allein. Und so war es mit David hier. Sitzt oben, beobachtet die Frau und das fängt an zu gern und es fängt an immer mehr zu gern und er macht was Dummes. Seine Leidenschaft ist so groß geworden, dass er sich die Frau nach Hause bestellt. Sagt so, ja, ich bin der König, so holt mal hier die Emma, ne? Wer weiß, wie die hieß. Ach so, nee, stimmt, ist ja hier Bathseba. So, und holt sie mal her. So, das jetzt ist so allein in meinem Bett, so langweilig. Ne? Ich brauche jemanden, der mich wärmt. Naja. Bathseba kommt, ob sie will oder nicht. So, die liegen beieinander und preist den Herrn. Bathseba wird schwanger. Ne? Und da wird es eigentlich Mist. Weil wir wissen ja, jede Konsequenz, jede Sünde hat eine Konsequenz. Selbst der kleinste Kompromiss, dieser kleinste Weg zu dieser Fäulnis, wenn man irgendeine Begierde nachgibt, hat eine Konsequenz. Nämlich mehr Fäulnis. Ne? So, deswegen sagt Jesus, deine Sünden sind vergeben, jetzt tu es nicht mehr. Das heißt, jetzt laufe anständig mit einer klaren Entscheidung. Weil du kannst nicht so halb, so wie mit diesem, ne, wie ich es mir gerne ab und zu sage, so, naja, ich kann es eh nicht ändern. Ne? Es kommt eh wieder. Das ist schon aufgeben, das ist nicht das, was Jesus befohlen hat, sondern das ist dann, deine Sünden sind dir vergeben. Danke, dass du mir meine Sünden vergibst. Du musst sie mir bald wieder vergeben. Ne? So, macht keinen Sinn. Ne? Sondern es ist eine klare, auch wenn wir wissen, wir sind Sünde und fallen, ist trotzdem wichtig, wirklich dafür zu kämpfen, sich richtig zu entscheiden und das nicht mehr zu wollen, so, damit es heil bleibt und gesund und gute Frucht kommt. Aber David hat gesündigt und die Konsequenz ist, dass es jetzt öffentlich wird. Ne? Weil jeder wird einen Rotschopf sehen, ne? Wenn er Pech hat. David war ja rothaarig. So ein, ich glaube, Uriah, der Mann von Bathsheba, war es wahrscheinlich nicht. So ein, aber jedenfalls hat David noch gehofft, ne? Und hat gehofft, naja, ich hole den Uriah einfach vom Krieg. Ne? Und ruft an, schreibt eine SMS oder so, ne? Schickt seinen Reiter los, Uriah, du musst nach Hause kommen, so und haben was zu besprechen, Uriah kommt, ne? Und David macht sich einen guten Plan, wie er nochmal drumherum kommt, so dass es nicht laut wird, seine Sünde, ne? Und er sagt so, hey, hier, kannst du heute Nacht bei deiner Frau schlafen, ne? Mach dir einen schönen Abend, entspann dich mal, Krieg ist echt hart auf Dauer, ne? Aber Uriah ist ein, also entweder ist er froh, nicht bei seiner Frau zu sein, oder, ne, er ist wirklich so ein krasser Mann, der eine krasse Priorität hat, keine Konsequenzen zu machen. Und er sagt zu David, David, nee, guck mal, meine Männer hier draußen, die pennen beim Vorhof. Da kann ich nicht nach Hause gehen, Bad nehmen mit meiner Frau. Ne? So, und ich bleib bei meinen Männern, ist doch klar. Ne? Und David drängt und drängt und Uriah bleibt hart. So, und hat nicht geklappt. Ne? Also David denkt sich, Scheiße. Was macht er? Mit seinem Befehlshaber lässt er kommen und sagt so, hey, wir sind durch dick und dünn gegangen, krieg so schick Uriah, weißt du so? Ja, schick Uriah an die vorderste Front. Und wenn der Krieg losgeht, wenn die Gegenmannschaft kommt, um zu kämpfen, dann verdünnisiert euch hier schnell, okay? Lasst den Uriah da alleine kämpfen. Gegen die Tausend, die da sind. Ne? Ja, und der Befehlshaber hat so viel Respekt und Unterordnung vor David, dass er sagt, okay, mach ich. Obwohl Uriah mit David gekämpft hat, ne, als Saul ihn verfolgt hat. Ein echt klarer und reiner Mann Gottes war so, und trotzdem läuft die Geschichte so ab. Und das ist so, ja. Wenn du in Sünde fällst und du in Sünde bleibst, machst du die dümmsten Sachen, die du im klaren Zustand nie machen würdest. Aber du bist wie besoffen, ne? Wie benommen. Und die Sünde hat dich im Griff. Ne? Ja, und wie es kommen muss, Uriah stirbt. So, und David hat natürlich Mitleid, ne, nimmt Bathsheba zu sich als seine Frau. Und das Kind kommt und es wird ein junger Knabe und wächst ran zu einem Knaben. Ne, und David denkt, ja, ging nochmal alles gut. Und wie wir aus den Psalmen heute sehen werden, hat David sich entfernt von Gott in der Zeit. Ne, so aus Scham. Da ist ein Bruch drin. Ne? Wir kennen ja David, wie er von Kindheit an irgendwie so nah beim Herrn ist, so mit ihm, so wie ein neubekehrter Christ heute. Ne? So, und dass nichts und niemand sein Vertrauen trennen konnte zu seinem Schöpfer. Ne? Egal was war. So, auch durch diese Sünde, durch diesen Fall und durch dieses nicht Buße tun, nicht bekennen, sondern versuchen unter den Teppich zu kehren und stillzuhalten, ist sein hart geworden. Für alle die, dessen Herz mal hart geworden ist, wir können beruhigt sein. Es ist auch David passiert. Ne? So, aber wir haben einen Gott, der seine Kinder liebt und der nicht zulässt, dass wir verloren gehen. So, und deswegen schickt er sein Sprachrohr, den Nathan, ne, ein Prophet, zu David. Und der Prophet kommt und sagt zu David, hey David, Gott hat mich geschickt. Oder sagt er nicht, er sagt, hey David, ich muss dir eine Geschichte erzählen. Voll krass. Da ist ein armer Mann, ne, und ein reicher Mann. Und der reiche Mann hat viele Lämmer und Rinder und viele Schafe und Rinder und so weiter. Und der arme Mann in der Nachbarschaft, der hat nichts. Nur ein Lamm und seine Kinder. Keine Frau, kein Reichtum, nichts. Aber dieses Lämmchen, trinkt aus seinem Becher, das isst von seinem Brot, das liegt auf seinem Schoß, um zu schlafen. So, er hat es großgezogen wie eine Tochter. Und irgendwann kriegt der reiche Mann halt einen Besuch, einen Wanderer, der vorbeikommt. Und den hat man früher aufgenommen und Essen gegeben. Und der reiche Mann guckt sein Schaf an und denkt, oh nee, das ist mir jetzt echt nicht wert. Ne? Also klaut er das Lamm von diesem armen Mann und bereitet das zu für den Wanderer. Ne? Und dann steht da halt, David entbrannte in seinem Zorn und sagt, dieser Mann ist es todeswürdig. Ne? Und er muss es vierfache zurückerstatten von dieser Ungerechtigkeit. Ne? Und dann Nathan, ja David, du bist der Mann. Dödüm. Und auf einmal durch diese Geschichte wird Davids Herz so berührt, dass er zusammenbricht. Dass er seine Schuld erkennt, dass es wieder alles hochgekommen und alles vor seinen Augen und er sagt: Oh mein Gott, ich habe gegen Gott gesündigt. So. Und Gott, Nathan redet weiter und so weiter. David, er wird im Krieg sein, das und dies und jenes und das. Und David bekennt seine Schuld vor Gott und sagt, bittet um Buße. Und Gott sagt: Okay, dann, du hast die Buße getan, endlich, deine Schuld ist dir vergeben. Ja, aber die Konsequenz von deiner Härte ist, dass dein Junge stirbt. Und der Junge wird todkrank, steht da. Und David geht in sein Gemach, fällt auf die Knie und legt sich auf den Boden und isst nichts. Ein Tag, 2 Tage, 3 Tage, 4 Tage, 5 Tage, 6 Tage, 7 Tage lang. Wäscht sich nicht, zieht sich nicht um und trauert. Und seine Kollegen, seine Freunde kommen zu ihm und sagen: Hey David, willst du nicht was essen? Und David sagt: Lass mich in Ruhe. Ich bitte um Gnade für mein Kind. Ja. Und am 7. Tag stehen Leute da und flüstern so. Und David sieht das und weiß Bescheid: Okay, mein Sohn ist tot. Und er sagt: Ist mein Sohn tot? Sie sagen: Ja, er ist tot. Und David steht auf, putzt sich den Staub ab, zieht sich ein sauberes Gewand an und geht in den Tempel, um Gott anzubeten. Kommt wieder zurück und sagt zu seinen Jungs: Hey, holt mir mal Brot, und fängt an zu essen. Und die Männer stehen da total verdutzt und sagen: Hey, was soll das? Du hast nicht gegessen, dich nicht gewaschen, du lagst nur auf dem Boden und hast mit niemandem geredet, als dein Sohn im Sterben lag. Jetzt ist er tot und du isst und trinkst. Und David sagt: Ja, na klar, was bringt mir jetzt noch Fasten? Der ist tot. Ne, ich werde zwar zu meinem Sohn kommen, aber er nicht mehr zurück zu mir. Ne, das war David. Und in der Zeit hier schreibt er diesen Psalm. Und ich finde es immer schön, dass man da immer gucken kann: Das ist sein Lied. Das sind seine Gebete, das ist sein Herz, das ist seine Seele, die ausschreit. Und weißt du, und er ist König. Ne? Und dann guckt ihr unsere Könige hier an in der Welt, ne? Die Präsidenten, die Kanzler, die Könige und die Minister und wer auch immer. Ne? Alles ist darauf bedacht, dass man ordentlich und ja, fast heilig wirkt. Ne? Keine Fehler. Siehst du mal, wie jetzt so, wenn die Präsidenten sich, die zukünftigen, sich bekämpfen, ne? Und wie der andere immer seine Leute losschickt, die im Müll kramen, um irgendwas Negatives zu finden, ne? Um den dann fertig zu machen. Warum klappt das? Na, weil die Leute perfekt wirken wollen, ne? Wollen sie ein König sein mit Davids Herz? Einfach den Leuten sagen, wie es aussieht, dass sie Menschen sind und Fehler, dann würde es dem Feind gar nicht springen, irgendwas rauszuholen, ne? So ist es auch mit uns. Ich sehe so viele Christen, tschüss Schatz, so viele Christen, die ihr Leben lang versuchen, heilig zu wirken. Keine Fehler, keine Schwächen, keine Menschlichkeit. Ne? So Marionetten, irgendwie wie Roboter, so tot irgendwie, leblos, so unwirklich. Ne? Die da wirklich hart dran arbeiten, keine Fehler zu zeigen. Aber das Problem ist, irgendwann reißt diese Fassade, irgendwann fällt diese Maske ab, und irgendwann sieht man: Ach, ein Sünder, gucke, ein Mensch. Das ist schrecklich. Der Feind kommt und kramt das Zeug raus, um es deutlich zu machen. Deswegen ist es viel besser, so zu sein wie David und zu sagen: Ich renne ohne Maske los, ich bin der, der ich bin. Mir gefällt es nicht, aber so bin ich. Oder wie Paulus, der sagt: Ja, ich rühme mich meinen Schwachheiten. Vor euch war ich schwach und meine Rede war arm. Weil wenn ich hässlich bin und unwürdig und schwach in den Augen anderer von Anfang an, dann ist es natürlich, dass ich Mensch bin. Aber dann mache ich auch laut, wie sehr ich darum bete, dass Gott mich verändert, mein Herz fester macht in ihn, mein Glauben stärkt. Dann sehen die Leute zu, wie ich schöner werde und mehr wie er. Da kann der Feind kommen und meine Sünden ausgraben. Ich habe sie eh schon dargelegt. Da sage ich: Ja, ist egal. Wie mit dem Rap-Battle hier mit Eminem. Ist egal. Wer den Film gesehen hat, weiß vielleicht, was ich meine. Ne, wo er selber über sich rappt, und einfach dem Gegner den Atem nimmt. Weil er selber sagt: Ja, ich bin in einem Wohnwagen groß geworden und bla und bla und bla. Ne? Weißt du, es ist weiser manchmal, sich selber nackt zu machen. Bis zu einem bestimmten Maß, okay? Weil alles muss ich nicht erzählen und alles muss ich nicht zeigen, weil Paulus sagt ja auch, Zorn, Wut, Bitterkeit soll noch nicht mehr erwähnt sein. Ne? Ich soll hier nicht herkommen im Fleisch und mein Fleisch leben, weil es zu mir, zu meinem alten Ich gehört und ich es jeden Tag erlebe und höre, sondern ich soll schon mich bemühen, in Heiligkeit und in Geradheit so gut wie es geht, mich zu zeigen, ist klar, von meiner besten Seite. Ne? Aber ich darf auch nicht verleugnen, dass dieses Alte noch da ist. Das Schöne ist, David wusste das, wir wissen das, jeden anderen hier in diesem Raum geht es genauso. Und guck dir diesen König an, er nimmt seine größte Sünde und schreibt ein Lied. Ein Lobpreislied, die alle Juden in allen Generationen und alle Heiden in allen Generationen nach ihnen, die Jesus lieben, singen werden und lesen werden und studieren werden. Ne? Von daher, sei vorsichtig, wenn du zu hübsch sein willst von außen her, dann baust du falsch. Jesus hat uns gelehrt, fang an, von innen her bauen zu lassen. Ne? Nach außen wird es immer schöner. So, aber fang an, dich auf das Innere zu konzentrieren, auf dich selbst. Guck auf diesen Balken, der an deinem Auge ist und richte dich nicht so über die Splitter von deinem Nächsten auf. Ne? Und selbst bei dem Bruder, bei dem ich eine Menge Sünde sehe, ist es im Endeffekt nur ein Splitter, wenn ich meine ganzen Sünden und Gedanken und Dinge in Betracht ziehe. Ne? Jesus hat gesagt, reiß lieber erstmal den Balken aus deinem Auge raus. So, und wenn du das geschafft hast, na, dann kannst du dich um den Splitter von deinem Bruder kümmern. Ne? Also fangen wir mal an hier. David erzählt von seinem Balken.
Fängst du an, oder?
Im Auge. Oh Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Übertretung nach deiner großen Barmherzigkeit. David kommt hier und er hat echt gesündigt, ja. Er hat Mann umgebracht. Die Frau seines Nächsten nicht nur begehrt, sondern gleich für sich genommen. Ne? So ein. Aber er kommt hier und er kommt zu seinem Gott und er weiß, wie gnädig er ist. Und er kommt dann und sagt, ja, ich bin ein Sünder und sei barmherzig und wasch das weg, bitte. Wasch mich völlig rein von meiner Schuld. Reinige mich von meiner Sünde. Wenn du irgendwann in Sünde steckst oder einen falschen Weg gegangen bist, zu hart geworden bist oder zu weit von Jesus, dann erinnere dich, dass wir jederzeit zu Jesus kommen sollen und umdrehen können. Dass uns immer vergeben ist. Warum? Weil uns schon lange vergeben wurde für alle Sünden, auch die, die wir noch tun werden. Es ist bezahlt. Da vorne steht unser Zeugnis. Der Wein und das Brot zum Gedenken daran, dass alles bezahlt ist. Zum Wasch mich rein. Denn ich erkenne meine Übertretung und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. Gott hat gesagt, alles, was im Dunkeln geschieht, das kommt irgendwann ins Licht. Wir können nichts verheimlichen auf Dauer. Und hier ist es nur, egal wo er hin ist, er sieht seine Sünde jetzt. Hat doch damals immer wieder seine Sünde und seine Schuld gesehen, wenn er sein Kind anguckt hat. Seinen schwangen Bauch gesehen hat, der größer wird. Bathseba gesehen hat. Ne? Sein Kind, das in seine Arme rennt. Und er kommt hier an und sagt, meine Sünde ist vor mir, ich kann nicht mehr. Alle Zeit. Deswegen wasch mich da vollkommen rein, bitte. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten, so dass mich im Verborgenen, so lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen. Dort sagt hier, ja, ich bin sogar schon als Sünder geboren, ich kann es nicht ändern. Aber deswegen will ich mich bemühen, auf mein Inneres zu gucken, auf meine Gedanken, die in mir drin sind, die ich höre, auf meine Wünsche und meine Leidenschaften und meine Sehnsüchte, die in meiner Seele und meinem Herzen brennen. Und bitte gib mir ein Verständnis, Weisheit, damit umzugehen, da klar zu sehen in meinem Chaos im Drinnen. Entsündige mich mit Isop, so werde ich rein. Isop, das ist hier so ein Zweig, mit dem das Blut besprengt wurde, hier die Geräte und so Krams. Oder die Menschen zum Teil, um gereinigt zu werden. So werde ich weißer als Schnee. Lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine frohlocken, die du zu schlagen hast. O, verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden. Tilge alle meine Missetaten. Ist krass, oder? Hab's vorhin zu irgendjemandem gesagt. Ach, zu Clemens, genau. Und ich finde es immer so krass, Davids Gebete zu hören. Weil für mich, das klingt, als ob der im Neuen Testament leben würde. Nur das Ding ist, tat er nicht. Das Einzige, was er hatte, war sein Glaube an den Messias, der kommen wird, und der Glaube an Gott, der ihn mag und ihn will. So. Der Glaube an einen Gott, der gnädig ist und barmherzig und der Sünden vergibt, wenn man drum bittet. Das ist total aus der Religion raus, und das Denken. Das ist was Gott ihm geschenkt hat. Diese Salbung mit dem Heiligen Geist, das ist der Heilige Geist, der hier redet. Total utopisch und total irrsinnig zu dem, was gelehrt wurde damals. Hier ist ein Mensch, der persönlich seinen Schöpfer sucht. So ein Mensch, der zufrieden ist, einfach nur mit seinem Gott zusammen zu sein und ihn kennenzulernen. So ein Mensch, dem nicht wichtig ist, was außen drum passiert, sondern der es irgendwie kapiert hat, wenn ich auf dich gucke und solange ich dir vertraue, läuft's. Selbst wenn ich schwach bin, bist du treu. Also, bittete, lass mich Freude und Wonne hören. Jeder normale Jude hätte gewartet bis zum Passa und dann sein Lamm gebracht und seine Sünden aufgelegt und gesagt, so, und wenn das Ding tot ist, hätte er sagen können, okay, von den Sünden bin ich jetzt endlich frei. Gott hat mir vergeben. Aber bei David war das anders. So ein Vergib, verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden. Krass. Ja, ich habe gesündigt. Die Sünde steht vor dir. Die Sünde steht vor mir. Und jetzt bitte, versteck dich vor der Sünde. Sieh es nicht. So, vergib mir. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Vers, den ich einmal gelesen habe und der sich reingebrannt hat. Wie bei vielen, denke ich. Ein Gebet, das ich schon sehr oft gebetet habe. So ein Das sind die zwei Sachen, die mir im Glauben am allerwichtigsten sind. Vor Gottes Angesicht stehen zu dürfen, im Zwiegespräch von ihm auch zu empfangen, mit ihm wie mit meiner Frau einfach nah zu sein und echt zu sein, das ist das eine. Und das andere, seinen Geist zu haben, dass ich Weisheit bekomme und Einsicht und Überblick über mein kleines Denken. Dass ich Kraft bekomme, dass ich Kraft bekomme, für das, was mir unmöglich ist zu tun. Dass ich Fähigkeiten bekomme, um meine Liebe zu geben zu meinen Nächsten und denen zu dienen. Das kommt nicht aus mir. Ich werde mich zurückziehen, einsam mit meiner Familie. Und tun, was ich will. Ich werde verwahrlosen alleine. Ich weiß das. Ich hab das durch. Ich weiß genau, wo ich ende. Ja. Aber das ist Gott, der mich rausschickt und unter Menschen setzt. Das ist sein Geist, der das macht. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil. Und das ist das Schöne. Warum hat Jesus denn befohlen, die zwei Sachen, lass dich taufen und die andere Sache, feier das Abendmahl zu meinem Gedenken. Haltet das. Damit wir rauskommen aus unserem Alltag, aus unserem Trott, auch aus unserem falschen Denken manchmal. Ich bin Sünder, ich habe es jetzt nicht verdient, fröhlich zu sein, weil ich habe gerade gesündigt. Oder ich bin so schwach und mache immer wieder das Gleiche oder kann nicht glauben, nicht vertrauen. Ich bin unwürdig. Ich kann mich jetzt nicht freuen einfach an den Herrn. Ne? So dieses Gefühl, dass wo der Teufel kommt und uns seine Pfeile, seine Lügen schickt, damit wir bloß nicht wieder erstarken. Ne? Bloß nicht wieder glauben, bloß nicht wieder vertrauen, sondern auf dem Boden liegen bleiben und uns selbst bemitleiden. Ja. Aber hier ist David und er sagt ich will mich freuen an deinem Heil, gib mir das wieder, mach meine Augen auf, schenk mir die Erinnerung, den Glauben, das Vertrauen, was ich auch brauche, aber ich möchte mich wieder freuen, dass ich errettet bin. Ja. Jesus hat gesagt, tu das so oft wie es geht, zu meinem Gedenken. Nehmt den Wein, nehmt das Brot und freut euch, das ist ein Freudenfest. Denkt daran, dass ihr schon gewaschen und komplett angezogen seid und auf eurem Weg nur die Füße dreckig werden, die ich waschen werde. Freut euch daran, dass ich für alle eure Sünden bezahlt habe, dass ich alle eure Lasten trage. Und stärke mich mit einem willigen Geist. Ich will die Abtrünnigen deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Hier spricht der große Sünder, der aufgedeckt wurde und jetzt bekennt. Ne? Und der kommt und der sagt, Herr, bitte gib du mir wieder diese Freude an deinem Heil und die Sünder, die jetzt vor mir stehen, die noch nicht umgedreht sind, die ich sehe, ich weiß, wie es denen geht, ich war genau da an der Stelle. So, ich brauche die nicht zu richten, sondern ich will zu denen kommen und denen das Gleiche erzählen, meine Geschichte erzählen, so dass sie auch umdrehen zu ihrem Gott wieder und fröhlich sind. Ja. Errette mich von Blutschuld, oh Gott, du mein Heil. So wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd rühmen. Herr, tu meine Lippen auf, damit mein Mund dein Lob verkündigt. Das ist Gnade und das ist Errettung. Das ist, ich rühme mich meiner Schwachheit mit anderen Worten. Hier ist jemand, der schwach ist. Und hier ist jemand, der umdreht von seiner Schwachheit und Gottes Stärke sucht. Hier ist jemand, der sagt, und meine Schwachheit werde ich benutzen, um die anderen Schwachen zu zeigen, wie groß und stark Gott ist. So. Also lass mich verkünden, ich möchte das laut machen, so ein Zeugnis sein von meiner Schwachheit und von deiner Stärke her. Und das ist interessant, oder? Der Mensch, der so voll in Scham ist, schämt sich auf einmal nicht mehr seiner Schwachheit, sondern rühmt sich. Sagt, ich werde das laut machen und ich werde verkündigen, was ich Schlimmes getan habe. Damit jeder erkennt, wie groß und gnädig du bist, mein Herr. Denn an Schlachtopfern hast du keinen Wohlgefallen, sonst wollte ich sie dir geben. An Brandopfer gefallen dir nicht. Hat er probiert, bis der Junge gestorben ist, anscheinend. Hat geopfert für seine Sünden. Hat das ganze christliche Bla gemacht, jüdische Bla. Aber hat keinen Frieden bekommen. Keine Ruhe, keine Vergebung. Sondern hat sich immer noch weiter geschämt. Hat gesagt, nee, das ist nicht wohlgefällig für Gott. Ich fühle mich nicht erlöst, frei. Vergeben. Ich lebe immer noch in Schuld. Meine Brandopfer willst du nicht. Sind dir nichts wert, meine Schlachtopfer. Und jetzt hat er erkannt, was Gott eigentlich wollte von ihm. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Und ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz. Und einen zerbrochenen Geist und ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, oh Gott, nicht verachten. Das, was Gott wollte, war, dass David vor ihn kommt, echt Vergebung bittet und ihn mit ihm wieder zusammen ist, ihn sucht, die Gemeinschaft sucht. Dass David seinen Stolz opfert. Seine Angst davor, wie sein Name, welches Gewicht sein Name jetzt fällt, wenn es rauskommt. Irgendwo im Neuen Testament steht, wir sollen unsere Sünden bekennen, unserem Nächsten, also unserem Bruder oder Schwester. Das heißt nicht, wir sollen jede Sünde, die wir tun, bekennen, das wäre absoluter Quark. Ja? Aber die Sünden, aus die wir allein nicht rauskommen, die Sachen, wo wir festgefahren sind, wo wir einfach nicht Buße tun, wo wir unbußwillig weitergehen, wo wir vielleicht kommen und bedauern und hart sind und vielleicht zu Gott kommen und sagen, das tut mir leid, ich will es nicht wieder machen, aber irgendwie ist es nicht echt. Man dreht nicht um und geht einen neuen Weg, sondern man bleibt trotzdem in dieser Sünde. Es ist nur gefühlsmäßige Buße, aber keine praktische. Es ist kein wirkliches Umkehren, sondern einfach nur ein verbales, gefühlsmäßiges Umkehren. Ne? Das sind solche Sünden, die uns so runterdrücken, entfernen uns und trennen uns von Gott auf Dauer. Ne? Und das sind die Sünden, die wir kennen müssen, wo andere mitkämpfen. Wo wir es brauchen, demütigt zu werden auch, sondern wo die Brüder und Schwestern, denen wir das erzählt haben, immer wieder kommen und sagen, und, wie läuft's jetzt mit der Sache? Ne? Wo du denkst, Bomber, wenn es nicht gut läuft, aber du bleibst dran. Ne? Da sind Leute, die auf einmal mitbeten dafür, da sind Leute, die genauso eine Sünder sind und erzählen, ja, das kenne ich. Oder, ja, damit habe ich gerade auch zu kämpfen. Und schon fängt man ganz anders an, über diese Schwachheit zu reden, weil man sich verstanden fühlt und geliebt. Und nicht mehr gerichtet. Kämpft nicht allein. Bei den meisten Sünden reicht Gott. Aber bei manchen Sünden, für die wir zu schwach sind, brauchen wir Gott durch unsere Nächsten. Brauchen wir was Hörbares. Und Gott benutzt uns ja alle als Sprachrohr. Ne? So ein, der Heilige Geist ist ja in jedem von uns gleichermaßen. So ein, von daher müssen wir manchmal müssen wir einfach so wie Nathan haben. So ein, jemand, nicht nur unsere innere Stimme und Gottes Stimme, sondern manchmal müssen wir einfach jemanden haben, dem wir in die Augen gucken. Und manchmal müssen wir haben, der mal eine Schelle gibt und einfach sagt, hör zu, heulen du Mädchen. So, ne? So ein, manchmal müssen wir jemanden haben, der uns einfach drückt. Manchmal müssen wir einfach jemanden haben, dessen Tränen wir auch sehen. Ne? Weißt du, wir brauchen einfach Jesus durch unsere Nächsten. Dafür ist er noch hier in uns, um zu reden und um zu wirken. Dafür ist Gemeinde da. Also kämpf nicht allein, da ist kein Sieg. Außer du kommst an den Punkt, wo David ist, wo Gott dich so zerschmettert hat und so zermalmt hat, so zerbrochen hat und du einfach nur noch, ohne einen Knochen bewegen zu können, wie Matsch auf dem Boden liegst und einfach nur noch sagen kannst, es tut mir leid, ich traue mich. Und doch das ist wichtig und ich musste den Weg gehen, um zu Jesus zu kommen. Gott hat mich richtig zermatscht. So, anders wäre ich nicht umgedreht von meinem gottlosen Weg. So ein anderer zermatscht Gott im Glauben, wenn sie sich bekehrt haben, weil sie abgedriftet sind. Um sie zu retten, um sie zu halten, weil diese klimmende Docht, den wird er nicht ausblasen. Also freu dich an den Züchtigen und freu dich an den Anfechtungen, weil du weißt, es dient dir zum Guten. Und es wird in Freude enden. Die Opfer, die Gott gefallen sind, ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und ein zerschlagenes Herz, wirst du, Gott, nicht verachten. Also tue wohl an Zion nach deiner Gnade. Baue die Mauern Jerusalems. Bau dein Reich, Gott. Mach es weiter und auch durch mich, wie er vorher gesagt hat, ich möchte laut sein. Mach meine Lippen auf, damit ich von deiner Gerechtigkeit erzähle. Vers 21. Dann wirst du Gefallen haben an Opfern der Gerechtigkeit, an Brandopfern und Ganzopfern. Dann wird man Stiere darbringen auf deinem Altar. Und das ist eine ganz wichtige Lektion, die David hier gelernt hat. Ich weiß nicht, ob er die vorher schon mal gelernt hat. Oder erst durch diese Situation mit Bathseba. Dass all dieses Werke tun, was Gottes Wille ist, im Endeffekt wertlos ist und stinkt, so ein, wenn das Innere nicht an Gott hängt. Wenn man innerlich nicht an dem Punkt ist, wo man sagt, ich brauche dich, so ein, ich will dich und ich suche dich. So, solange der Geist, unser Geist, noch nicht so aufgerichtet ist auf Gottes Geist, da braucht man gar nicht Christ tun. Christ sein tun, da sollte man lieber in seine Kammer gehen. Ne? So, was nützt es mir, wenn ich hier sitze, laut anbete, das Wort verteile, eure Probleme zuhöre, diene im Café, evangelisiere und mich ausstrecke und putze und mache, so wenn ich innerlich überhaupt keine Gemeinschaft mit Gott hätte, das wäre absolut sinnlos. Für Gott. Für mich und euch vielleicht nicht, aber für Gott. Ja. Und so bringt Gott mich auch immer an den Punkt, wo er mich zerbricht und einfach sagt, so mich an den Punkt bringt, wo ich da bin und sage, ach ja, ich habe das Wichtigste wieder vergessen. Ja. Mit dir zu sein, dich zu suchen. Ja. Eine Beziehung, die drüber hinausgeht mit guten Morgen und guten Nacht. Und wie war der Tag? So. Sondern ein Hinkommen und ein Zuhören. So ein Ruhigwerden und ein Genießen. So ein Erwarten. So ein und dann, wenn die Mauern wieder gebaut sind, wenn Gottes Reich in mir stimmt, wenn das ein Tempel ist, der, wo Gott lebt drinne, so ein, dann gefallen mir noch meine Opfer. Meine Brandopfer sind ihm wohlgeruch. Die Stiere, die geopfert werden, ne? All diese guten Taten. So ein, weil dann ist es zu seiner Ehre, dann ist es aus seiner Kraft, dann ist es in seinem Willen, dann ist es ein Wohlgeruch für ihn. Ne? Dann sammle ich mir Schätze im Himmel. So. Also lasst uns das nie vergessen. Zuerst kommt immer die Beziehung und dann kommt die Frucht, die aus einer Beziehung rauskommt. Ob das in der Ehe so ist oder auf Arbeit oder in der Beziehung mit Gott oder in der Beziehung in der Gemeinschaft, in der Gemeinde, egal, immer wenn es um Beziehungen geht, gilt das. Zuerst der Fokus der Beziehung muss es gut gehen. Und wenn da irgendwas ist, dann versuche ich es aus dem Weg zu räumen. Ja. Und dann läuft das Ding auch. Also lass uns beten. Ja, ich danke dir für deine große Gnade, auch im Alten Testament schon. So, irgendwie warst du immer der gleiche Gott. Es war damals so wie heute und du hast dich nicht geändert. Ja, und ich danke dir, dass du David die Sünden vergeben konntest, aufgrund deinem Wissen, dass Jesus alles erfüllen wird. Danke, Vater. Dass es schon damals Glaubenszellen gab, die dir vertraut haben. Jesus, du hast damals die Menschen gerettet, tust es auch heute. Und ich bitte dich, dass du nicht aufhörst damit. Lass nicht zu, dass wir unseren Blick verlieren und nur aufs Äußerliche gucken. Ja, was nützt mir das ganze Studieren vom Wort und Verteidigen, wenn ich innerlich noch nicht mal das Evangelium glaube oder lieb? Nichts. So wie du sagst im 1. Korinther, selbst wenn ich mein letztes Hemd geben würde und nackig rumrennen, aber dafür jemanden einkleide, damit ihm warm wird, wenn es nicht aus Liebe ist, aus Beziehung zu dir, dann ist es nichts wert. So. Wenn ich alles Wissen hätte, alles, über dein Wort, über das, wie du es wirklich meinst, über die Dinge der Welt, wenn ich wirklich alles Wissen hätte, aber es wäre nicht, ich wäre nicht in dieser Liebe, in dir, so, dann wäre es nichts wert. So, wenn ich den größten Glauben hätte, Berge versetze, weil ich sag, ich nicht in Beziehung mit dir stehe, dann ist es nichts wert. Das ist ein Brandopfer, das dir nicht gefällt. Ja, aber wenn die Liebe da ist, dann bin ich ein Wohlgeruch für dich. Und ich danke dir dafür, dass es so läuft und nicht andersrum. Also bitte gib uns die Weisheit, die im Verborgenen liegt, dass auch wir verstehen, was dir wichtig ist. Hilf uns immer wieder zu glauben und zu vertrauen, dass deine Verheißung stimmt und den Bund, den wir eingegangen sind, unabhängig von unserer Schwachheit oder Dummheit. Hilf uns immer wieder noch aufs Neue uns zu freuen an diesem einfachen Evangelium, an dieser einfachen guten Nachricht, die du uns Menschen geschenkt hast. Es wird nicht dein Heil vergessen, sondern uns an einem Heil freuen, an unserem Heil. Ich bitte dich, dass du das Abendmahl segnest und das wir dir begegnen. Ich danke dir, dass du die Sünden vergibst, die angesprochen werden und dass wir fröhlich herausgehen dürfen. Ich danke dir, dass du, wenn keine Sünde im Weg ist, dass wir dir begegnen und Freude haben, von Neuem mit dir zu sein. Du bist wunderbar, Herr. Ich bin froh, dass wir einen gnädigen und barmherzigen Gott haben. In deinem Namen. Amen. Kurz im Quatsch. Wir singen noch ein paar Lieder und dazu.